und beschäftigen uns mit den wichtigsten Psalmen in dieser Predigtreihe, mit den Liedern des Herzens. So habe ich das für mich mal überschrieben, was die Psalmen sind. Sie sind Gebete, sie sind Proklamation, sie sind Bitte, sie sind auch Klage, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, weil Gott ist auch Raum für Klage. Wir dürfen ihm unser ganzes Herz ausschütten. Und das sehen wir auch in den Psalmen, dass das dort passiert. Es gibt auch Prophetie da drin und natürlich Lob. Und heute geht es auch um Erinnerungen. Die wichtigsten Psalmen, hier nochmal in der Übersicht, Psalm 1, da werden wir nächsten Sonntag drüber sprechen, da wird Tobi drüber predigen. Psalm 22, letztes Mal hatte ich das verwechselt, hatte ich gesagt Psalm 27, aber es ist Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gehört zu den messianischen, sogenannten messianischen Psalmen, also die Psalmen, in denen Dinge über Jesus ausdrücklich erwähnt werden. Dinge, die durch Jesus erfüllt wurden oder die in seinem Leben passiert wurden, schon bei seiner Geburt und so weiter, gibt es 16 Psalmen, wo Dinge genannt werden, die später am Kreuz passiert sind und vorher im Leben von Jesus. Das ist faszinierend. Und es gibt noch mehr Psalmen natürlich, die über Jesus sprechen. Dann Psalm 27, Psalm 23, genau, das war der erste Psalm unserer Predigtreihe. Der Herr ist mein Hirte. Hat Diana eine wunderschöne und wunderbare Predigt drüber gehalten. Psalm 27, Psalm 32 als Beispiel für die sogenannten Bußpsalmen, wo Menschen ihre Sünden bekennen und sagen, ich brauche dein Erbarmen, ich habe gesündigt und es geht mir so schlecht, weil ich schuldig geworden bin vor dir und so weiter. Da gibt es auch 6 Psalmen dazu von den 150, die es gibt, und Psalm 32 ist einer der bekanntesten, auch Psalm 51. Psalm 91 wird der Abschluss sein in unserer Predigtreihe, da wird Dave dann drüber predigen. Wer unter dem Schirm des Höchsten bleibt. Und letzten Sonntag habe ich hier über Psalm 139 gesprochen. Du durchschaust mich und du kennst mich, über den Gott, der allmächtig ist, allwissend und allgegenwärtig. So, heute geht es um Psalm 103. Ich habe mal so ein bisschen nachgeforscht. Es ist wohl der zweitbekannteste Psalm überhaupt in den Psalmen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und ich fand, er passt auch gut zum Sommerfest als ein Lobpsalm. Und ich möchte ihn mal als Ganzes lesen. Ihr dürft auch mitlesen, wenn ihr Bibel dabei habt. Die wenigsten haben es ja noch in Schriftform, die meisten dann auf dem Handy. Gibt es ja auch in verschiedenen Übersetzungen. Ich lese es hier aus der Genfer Studienbibel in der Schlachter Übersetzung. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, ich brauche es gar nicht sagen, ne? ihr kennt das schon auswendig, ne? Was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und der dir heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit und dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft allen Unterdrückten Recht. Er hat seine Wege Mose kundgetan und den Kindern Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Und so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über die, die ihn fürchten. Und sofern der Morgen ist vom Abend, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gemächte wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Eines Menschen Tage sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf der Erde, aber wenn ein Wind drüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Städte kennt man nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder. Bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote denken, sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und seine Herrschaft erstreckt sich über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, die starken Helden, die ihr seine Befehle ausrichtet und seinem Wort gehorsam seid. Lobt den Herrn, all seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Wunderbarer Psalm, eine Proklamation, ein Ausrufen, ein Bekennen, was ich auch am Anfang gebetet habe, was David ausruft und proklamiert über seine eigenen Seele. Und ich denke auch in die unsichtbare Welt hinein. Und dann hat er es ja auch aufgeschrieben, damit es im Gottesdienst proklamiert und gesungen wird. So, diese Botschaft, diese Proklamation soll in uns und durch uns raus in die Welt. Es geht in dem Psalmen, wie überhaupt in der Bibel, natürlich immer um Gott. Gott ist das Zentrum. Aber wer ist denn dieser Gott? Jetzt kannst du die nächste Folie nehmen. Gott und Götter, wer ist dein Gott? Also für Gott, wir haben ja auch einen Namen im Deutschen für Gott, aber hinter diesem Namen verbergen sich sehr, sehr viele unterschiedliche Vorstellungen, oder? Im Hebräischen gibt es auch einen Namen für Gott, der heißt Elohim. Das steht zum Beispiel in 1. Mose. Am Anfang schuf Elohim, Gott, Himmel und Erde. Es gibt dann auch noch andere Namen für Gott in der Bibel. Aber das ist so der allgemeingültige Überbegriff, aber auch für alle Götter. Also Elohim steht nicht nur für den Gott Israels, sondern wenn irgendwelche anderen Götter erwähnt werden, dann wird auch der Name Elohim verwendet. Und genauso ist es im Arabischen zum Beispiel, da gibt es auch ein Wort für Gott. Das verwenden übrigens nicht nur die Muslime, sondern auch die arabischen Christen. In ihrer Bibel steht auch Allah. Allah ist einfach der Name wie Elohim im Hebräischen für Gott. Aber es kommt eben nicht nur darauf an, was für ein Name, sag mal, ein Gott hat, sondern was sich dahinter für Vorstellungen, für Gottes Bilder, für Theologien und so weiter verstecken. Dann gibt es in anderen Religionen auch Götter. Zum Beispiel in Indien gibt es Tausende, wahrscheinlich manche sagen Millionen von Göttern. Der größte Gott und der höchste Gott im Hinduismus ist Brahman. So, Brahman ist aber gar kein persönlicher Gott, sondern ist nur eine unpersönliche Kraft. So wie eine Gesetzmäßigkeit, aus der heraus alles entstanden ist. Und das ist der höchste Gott. Also, sag mal, vom Brahman kommt letztendlich alles. So ist auch bei den Indianern, die hatten Manitou. Das war auch kein jetzt persönlicher Gott, so wie wir das uns vorstellen, so mit dem man reden kann und der auch zu uns redet, sondern das wäre mehr so in ihrem Verständnis eine Kraft, die alles durchdringt. So viele Naturvölker hatten so diese Vorstellung von Gott. Gott ist in allem, ist im Baum, ist in der Natur, im Wind und so weiter. Und sie hatten nicht so die Vorstellung, Gott ist ein persönlicher Schöpfer oder wie Jesus das dann auch erklärt hat, ein Vater, mit dem man in Beziehung treten kann. Nein, für sie war das eher eine Kraft, eine Energie. Wie bei Star Wars, die Macht sei mit dir. So etwas, was alles durchdringt. Man nennt das in der Theologie auch Pantheismus, also Gott ist in allem oder durchdringt alles. Aber wenn es hier in dem Psalmen und in der Bibel um Gott geht, dann wird das schon etwas konkreter und genauer, wer denn eigentlich dieser Gott ist. Und hier wird der Herr angesprochen, also im Psalm 103. In dem Psalmen kommt Elohim auch oft vor, also der Name einfach für Gott, allgemeiner Name. Aber in den meisten Psalmen wird dann ein anderer Name verwendet. Welcher Name ist es? Stehen da, kannst die nächste, genau, hier steht es auch, JHWE. Im Hebräischen stehen ja immer nur Konsonanten und keine Vokale. Wir sprechen das aus als Jahwe. Die Amerikaner, die Engländer sagen Jehovah. Früher stand auch in manchen deutschen Bibelübersetzungen Jehovah. Daher kommen auch dann die Zeugen Jehovas, die diesen Begriff gewählt haben. Das ist der Name, mit dem Gott sich Mose offenbart hat. Als Mose in der Wüste war und Gott zu ihm spricht und ihn beruft, das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen, da fragt Mose ihn, wer bist du? Welcher Gott bist du? Wie heißt du? Und Gott stellt sich vor und sagt, ich bin Jahwe. Übersetzt könnte man sagen, ich bin der ich bin. Die Juden zum Beispiel verwenden diesen Begriff gar nicht, weil für sie Gott sehr heilig ist und sie den Namen Gottes gar nicht in den Mund nehmen wollen. Deswegen übersetzen sie ihn mit Adonai, der Herr. Und so wird es auch in den meisten Bibeln dann geschrieben. Ich glaube, es gibt kaum eine Bibel, wo Jahwe oder Jehova steht. Da, wo diese Buchstaben stehen, J-H-W-E, da steht dann in unserer Übersetzung oder auch schon in den hebräischen Bibeln Adonai. In unserer Übersetzung dann der Herr. Großgeschrieben mit H-E-R-R in großen Buchstaben. Im Griechischen, das Neue Testament ist ja im Griechischen geschrieben, da steht dann Kyrios. Und interessant ist, dass auch Jesus als Kyrios und als Adonai bezeichnet wird, als der Herr. Die Jünger haben das erkannt. Hier ist Jahwe, Adonai, uns begegnet. Hier ist er auf die Erde gekommen und uns erschienen. Deswegen hat auch Jesus diesen Titel bekommen. Also wenn wir in dem Psalmen Jahwe anbeten oder Adonai anbeten, dann beten wir auch Jesus an, weil er ist der Herr. Er ist Adonai, er ist der Kyrios. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Das ist der nächste Vers oder der erste Bibelvers, den ich jetzt hier in der Folie habe. Vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Es ist ja interessant, dass David quasi ein Selbstgespräch führt. Also welcher Teil von ihm redet er eigentlich mit seiner Seele? Also wenn er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er redet ja mit sich selber und er sagt, meine Seele, so lobe den Herrn. Welcher Teil von ihm ist das eigentlich, der da mit seiner Seele redet? Ich würde sagen, das ist sein Geist. Das ist der Teil. Der Mensch ist ja auch nicht nur Seele, sondern er ist Seele, Körper und Geist. Und der Geist ist der Teil von unserer Persönlichkeit, von unserem Wesen, der in Verbindung mit Gott treten kann. Und dieser Geist soll über alles andere herrschen, der soll über unsere Seele auch bestimmen. Und der Geist muss von Gott empfangen, was die Wahrheit ist. Weil unsere Seele ist manchmal so durcheinander. Stimmt es? Oder ist es nur meine? Oder nur Davids? Unsere Seele ist manchmal komplett daneben. Und die braucht manchmal einen Tritt in den Hintern. Stimmt es? Und muss daran erinnert werden, wer Gott ist. und muss daran erinnert werden, was die Wahrheit ist. Lobe den Herrn, meine Seele. Hey, wach mal auf. Komm mal raus aus deinen trüben Gedanken, aus deinem Selbstmitleid und dein um dich selber drehen. Lobe mal den Herrn. Schau mal auf ihn. Denk mal an ihn. Guck mal auf das, wer er ist und was er getan hat. Ich brauche so einen dritten Hintern auch immer wieder. Und David brauchte das auch. Das war nicht die einzige Stelle in dem Psalm, wo er sowas in der Richtung sagt. Er sagt an anderer Stelle das mehrfach, Psalm 41 und 42, sagt er, was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Spricht er auch wieder mit seiner Seele. Du wirst dem Herrn noch danken und ihn loben. Sag das mal zu deiner Seele. Was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Du wirst den Herrn noch danken und loben. Weil wer sich vom Geist regieren lässt und wer die Dinge für sich persönlich in Anspruch nimmt, die Gott zu einem sagt, der wird Gott loben und der wird Gott danken. Und der wird rauskommen aus diesem, aus jedem Loch oder jeder Situation, in der unsere Seele uns Fallen stellen will und in falsche Richtung führt. So ist es gut, sich, wenn man seiner Seele so einen Tritt in den Hintern gibt, sich an Dinge zu erinnern. Deswegen sagt David auch, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Erinnerungen sind so wichtig. Und auch aufzuschreiben, vielleicht ein Tagebuch zu führen und zu sagen, hey Gott, was hast du denn schon alles getan in meinem Leben? Wo hast du denn schon auf meine Gebete geantwortet? Wo hast du denn schon mal eingegriffen in meinem Leben? Und sich daran zu erinnern und sich das wieder hervorzuholen. Und wenn du das damals getan hast, dann kannst du das auch wieder tun. Stimmt's? Und nicht nur gerade, manche Leute sagen ja, du musst immer im Hier und Jetzt sein. Bin ich auch dafür, dass man ganz da ist und ganz in der Gegenwart lebt. Aber man muss sich auch manchmal daran erinnern, hey, was hat Gott denn in der Vergangenheit schon für mich getan? Und nicht nur für mich, sondern auch für andere oder für sein ganzes Volk, für die Israelis. In dem Psalm wird ganz oft wiederholt, was Gott an Wundern getan hat, zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten. In vielen Psalmen erinnern sich die Psalmisten und erinnern Gott daran. Also es hört sich so an, als wenn sie Gott daran erinnern, aber Gott vergisst ja nichts. Aber wir vergessen es und also wir erinnern uns unsere eigene Seele daran, Gott, du bist ein mächtiger Gott. Du kannst Wunder tun. Dass du das Meer geteilt hast, das ist keine einmalige Sache. Du kannst solche Dinge auch für mich tun. Wunder, Dinge, die ich jetzt noch gar nicht für möglich halte, die können geschehen in meinem Leben. Amen. So, Erinnerungen in der Hinsicht ist wichtig. Erinnere dich nicht an deine Sünden, da komme ich gleich noch dazu, sondern erinnere dich an das, was Gott an Wundern und Gutes getan hat in deinem Leben und im Leben von anderen Menschen. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen oder Krankheiten. In der Theologie haben die meisten Prediger und meisten Theologen haben kein Problem damit zu glauben, dass Gott unsere Sünden vergibt. Dass Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Dass er dafür unsere Schuld bezahlt hat, für all das, was wir verbockt haben, all das, was wir falsch gemacht haben. Ich denke, dass niemand da, also ich kenne jedenfalls niemand von meinen Kollegen, der damit ein Problem hat oder eine Frage daran hat, dass Gott jede Sünde vergeben kann. Kann Gott jede Sünde vergeben? Auch dem schlimmsten Mörder? Die schlimmsten Verbrechen, die wir begangen haben? Hat Jesus dafür bezahlt am Kreuz? Wir aber als Pfingstler oder als Charismatiker, wir glauben an das sogenannte volle Evangelium, so wird das bezeichnet in unserer Theologie. Du kannst auch mal die nächste Folie nehmen. Für uns ist das Evangelium nicht nur Rettung, nicht nur, dass Jesus für unsere Sünden bezahlt hat, sondern das volle Evangelium ist Rettung, Heilung und Befreiung. Ich höre keinen Amen. das volle Evangelium hört nicht da auf, dass wir sozusagen einen Eintrittsschein in den Himmel bekommen, sondern dass Dinge in unserem Leben passieren durch Gottes Kraft, jetzt, noch bevor wir im Himmel sind, die beweisen, dass Gott immer noch der gleiche ist. Wir glauben an Rettung, Heilung und Befreiung. Und wir glauben auch an Veränderung der Gesellschaft. Also es hört ja nicht beim Persönlichen, beim Individuellen auf. Gott vergibt mir meine Schuld, er kann meine Krankheiten heilen, er kann mich befreien von Süchten und Bindungen und so weiter oder sogar dämonischen Belastungen, sondern er kann auch durch mich und mit uns die Gesellschaft verändern. Wir glauben an einen mächtigen Gott, an einen Gott, der einen starken Arm hat und ihn ausstreckt, auch durch uns. Das ist das volle Evangelium. Deswegen beten wir für Kranke. Deswegen proklamieren wir Gottes Wort auch hinein in schwierige Situationen und glauben, dass es durch unseren Glauben und unsere Proklamation und unsere Gebete Durchbrüche geben kann in der unsichtbaren Welt. In verschiedenster Hinsicht. Ich weiß, dass an dieser Stelle natürlich auch Fragen auftauchen, warum, wenn hier steht, Gott vergibt all unsere Sünden und Gott heilt all unsere Gebrechen, warum werden dann nicht alle Kranken gesund? Warum wird dann nicht jeder sofort frei? Ich kann euch da keine letztendliche Antwort darauf geben, aber ich handle so, wie ich es bei verschiedenen anderen auch schon erlebt habe und gesehen habe, als Vorbilder zum Beispiel bei Bill Johnson, dem Prediger der Bethel Church, dem seine Frau gestorben ist an Krebs. Und es ist bestimmt eine Gemeinde oder eine Kirche, die wirklich an das volle Evangelium glaubt und ständig rausgeht. Sie haben auch eine School of Supernatural Ministries, Sie beten für Kranken auf der Straße und sie treiben Dämonen aus und das ganze volle Programm. Und trotzdem ist die Frau des Predigers gestorben an Krebs und sie haben gebetet, was das Zeug hält. Ich sag mal, sie haben alle geistlichen Register gezogen. Und trotzdem ist es passiert. Darauf haben wir keine Antwort. Aber ich fand es toll, wie Bill Johnson reagiert hat, als seine Frau gestorben ist, hat er gesagt, noch am Sterbebett, oder sie hat es noch zu ihm gesagt, als sie gestorben ist, er war bei ihr in der letzten Stunde, hat sie gesagt, Bill, hör nicht auf, für Kranke zu beten. Hör nicht auf, daran zu glauben, dass Gott heute noch heilt. Und er hat sich entschieden, mit seiner Frau zusammen auf dem Sterbebett, dass er nicht aufhören wird. Und das ist schwer manchmal, wenn wir diese Spannung erleben, ne? Nicht jeder Kranke wird gesund, aber wir hören nicht auf, an das volle Evangelium zu glauben, an die ganze Kraft, an Heilung, Befreiung, Veränderung der Gesellschaft durch Gottes Macht. Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. In Luther-Übersetzung steht, er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos ist seine Liebe. Kennst du Gott so? Erfährst du seine Liebe? Spürst du das, dass er dich liebt? Fühlst du das in deinem Herzen? Weißt du das? Weißt du, dass Gott geduldig mit dir ist, auch wenn du dir vielleicht etwas vornimmst, was du gerne tun würdest und verändern würdest und du schaffst es nicht sofort? Weißt du, dass er geduldig ist? Dass er dich nicht sofort fallen lässt, wenn du versagst? Sondern dass er sagt, hey, komm, steh wieder auf. Wir versuchen es nochmal. Gib nicht auf. Meine Gnade hat kein Ende. In einem Psalm heißt es, sein Zorn währt nur einen Augenblick, aber seine Gnade für immer. Das ist das Verhältnis. Gott kann zornig werden, ja, aber seine Gnade ist doch so viel größer. Seine Güte, seine Geduld, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, darum geht es ja in diesem Psalm, ist so viel größer und so viel höher. Und er gibt uns nicht auf, auch wenn wir hinfallen, wenn wir auf die Schnauze fallen, wenn wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht umsetzen können. Bleib nicht liegen, bleib nicht stecken im Selbstmitleid, im Versagen, in Selbstanklage, sondern steh wieder auf. Wir haben einen Gott, der gut ist, einen Gott, der geduldig ist, der gnädig ist, der barmherzig ist. Lerne ihn kennen. Das war die nächste Folie. Lerne ihn wirklich kennen. Bau eine Beziehung zu ihm auf. Und du wirst du sehen, es gibt keinen besseren Vater als unseren Vater im Himmel. Kennst du einen geduldigen Menschen? Wer ist der geduldigste Mensch, den du kennst? Überleg mal gerade. Ich sag dir, Gott ist noch geduldiger als der. Denk an den liebevollsten Menschen, den du kennst. Gott ist noch viel liebevoller. So ist unser Vater. Er übertrifft alles. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Im Englischen heißt es, und auch in anderen Übersetzungen, sofern der Osten vom Westen ist, sofern lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Mir hat das schon oft geholfen, gerade wenn ich mich selbst angeklagt habe, wenn ich gedacht habe, oh, ich habe es wieder verbockt. Nee, Gott, bitte verzeih mir. Und dann helfen mir gerade solche Verse so sehr, dass wenn ich meine Sünde bekenne, Gott denkt nicht mehr daran. Er entfernt sie von mir, und zwar so weit, wie der Osten vom Westen ist. Er wirft sie an anderer Stelle, heißt es, in die Tiefe des Meeres. Gibt da einen schönen Song, ich habe da einen kleinen Clip rausgesucht. Sven, du kannst es mal kurz abfahren, von Casting Crowns, der das sehr schön vertont hat.
Jesus, can you show me just how far the east is from the west? 'Cause I can't bear to see the man I've been, come rising up in me again. In the arms of your mercy I find rest, 'cause you know just how far the east is from the west, from one scarred hand to the other.
As far as the east is from the west. Jesus, please show me. Jesus, bitte zeig mir, wie weit der Osten vom Westen entfernt ist. Wie weit du meine Sünde von mir entfernt hast, dass ich mich nicht mehr anklagen muss für das, was ich falsch gemacht habe, für meine Schuld. Danke, dass du das für mich getragen hast. Ich klage mich nicht mehr an. Du hast mich reingewaschen von aller meiner Schuld. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, der nächste Vers, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn achten und ehren. In anderen Übersetzungen steht auch, die ihn fürchten. Ich finde aber, wenn man liest, es wird ja oft übersetzt, Gott fürchten oder man soll Gott fürchten. Ich persönlich habe da mal ein bisschen Probleme mit diesem Begriff, weil Furcht ja immer mit Angst auch so ein bisschen verwechselt wird oder ja, in Verbindung gebracht wird, als wenn wir Angst haben müssten vor Gott. Aber das heißt in der Bibel auch, wir haben keinen Geist der Furcht. So, ich glaube, dass hier mit Furcht oder wenn über Gottes Furcht oder Gott fürchten gesprochen wird, etwas anderes damit gemeint ist als Angst. Wir sollen vor Gott keine Angst haben, im Gegenteil. Wir sollen ja, selbst wenn wir wirklich was verbockt haben, was Schlimmes gemacht haben, sollen wir nicht vor ihm weglaufen, sondern zu ihm. Wir sollen keine Angst vor ihm haben, weil wir wissen, wie barmherzig er ist. So, wenn hier steht, wir sollen Gott fürchten oder er erbarmt sich über die, die ihn fürchten, dann bin ich der Meinung, ist es besser übersetzt und auch in der Hoffnung für alle steht es so, die ihn achten und ehren. Achten und ehren heißt, wir sollen Gott ernst nehmen. Wir sollen das ernst nehmen, was er sagt. seine Gebote nicht irgendwie verharmlosen oder ja, schon gar nicht irgendwie sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm oder so. Nein, es ist schlimm zu sündigen. Warum? Wir sehen es ja am Kreuz. Jesus musste ans Kreuz gehen, er musste sterben, er musste sein Blut vergießen, er wurde geschlagen für unsere Sünde. Unsere Sünde war schlimm. Und jede Sünde, die wir tun, ist schlimm. Und wer das nicht mehr sieht, der nimmt Gott nicht mehr ernst. Der ehrt ihn nicht mehr. So, das ist für mich damit gemeint, wenn ich sage, wir sollen Gott ehren und achten, wir sollen ihn ernst nehmen in allem, was er sagt. In seinem ganzen Wort. Studiere es, beschäftige dich damit, nimm Gott ernst, achte und ehre ihn, such ihn, versuch so viel wie möglich über ihn herauszufinden. Und dann werden wir sein Erbarmen erfahren. Das ist die nächste Folie. Gottes Liebe ist zwar bedingungslos, er wird uns immer lieben, weil ein Vater liebt seine Kinder immer, aber sein Erbarmen ist geknüpft an die Bedingung, dass wir ihn ehren. Wenn wir ihn nicht mehr ehren, wenn wir ihn beiseite legen, wenn wir ihn nicht mehr ernst nehmen, dann werden wir auch Konsequenzen dafür erfahren in unserem Leben. So das, was wir erleben an Segnungen oder auch eben verhinderte Segnungen, manchmal liegt daran, ob wir Gott ehren, ob wir ihn ernst nehmen oder nicht. Amen. Das hat jeder von uns schon erlebt. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, meine Seele. Alles soll ihn loben. Du darfst auch schon nach vorne kommen. Es heißt dort in den letzten Versen, dass der ganze Himmel ihn lobt. Wir sehen es auch an anderen Stellen der Bibel in Offenbarung. Die Engel stehen vor Gott und loben ihn. Und die Engel sind nicht nur so ein ja, netter Chor, sag ich mal, aus pauspackigen kleinen Engelchen, sondern das sind Heerscharen des Himmels, heißt es dort. Das sind mächtige Krieger mit Schwertern. Und diese Engel, die sind stark. Und die führen seine Befehle aus. Wir sehen es auch an manchen Stellen in der Bibel. Hey, was ein Engel alleine bewerkstelligen kann, das ist Hammer. Engel sind mächtig. Und die Engel loben ihn und beten ihn an. Und dieser Psalm schließt damit, hey, die ganze unsichtbare Welt betet ihn an, die Engel beten ihn an. Die ganze Schöpfung soll ihn anbeten. Oder die ganze, alle Werke beten ihn an. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, die Bäume jubeln ihm zu. Das sind Dinge, die können wir nur im Geist verstehen. Aber die ganze Schöpfung betet ihn an. Wenn du morgens aufwachst und die Vögel singen hörst, denkst du auch manchmal daran, dass sie vielleicht gerade Gott loben? Ich schon. Wenn ich herrliche Schöpfung anschaue, so in der Tulpenallee in Volkratshofen, wenn die da blühen, denke ich, wow, was beten diese Bäume Gott an, ihren Schöpfer, mit Schönheit. Ich liebe es, wenn Schönheit, wenn Kultur, wenn Kunst, Musik zur Ehre Gottes gemacht wird, damit ihn angebetet wird, damit stimmen wir ein in das, wozu wir geschaffen sind. Nicht nur als Menschen, sondern als ganze Schöpfung sind geschaffen zur Ehre Gottes. Ein Lob für ihn zu sein. Eine Freude für ihn zu sein. Und du darfst mal aufstehen am Ende von diesem Gottesdienst. Kommen zur letzten Folie. Jesus ist König. Jesus ist Adonai. Kyrios, der Herr der Herren. Der König der Könige. Und ihn beten wir an. Wir wollen ihn verehren mit allem, was wir sind und tun. Mit jedem Wort, das wir sprechen. Mit jedem Gedanken, den wir über andere Menschen denken. Wir wollen uns fragen, macht es dir Ehre, Herr? Verehrt es dich? Macht es dir Freude? ist das schön, was ich denke? Ist das schön, was ich sage? Ist das etwas zu deiner Ehre? Und vor allem das, was ich tue? Und Herr, ich bete jetzt, dass du, was ich auch schon letzten Sonntag am Ende gebetet habe, dass ja auch im Psalm 139 steht, dass du uns durchforschen sollst, dass du uns prüfen sollst. Durchforsche mich, Gott, und prüfe mich und sieh, ob ich auf dem rechten Wege bin. Bin ich etwas mit meinem ganzen Leben zum Lobe deiner Herrlichkeit? Lebe ich in dieser Bestimmung, für die du mich geschaffen hast? Bete ich dich an? Sind das schon meine ersten Gedanken am Morgen? Dass ich vielleicht an einen Psalm denke und ihn bete oder singe, wenn, in dem Moment, wenn ich aufwache? Und gehe ich auch so wieder schlafen? Mit dem Lob auf meinen Lippen und in meinem Herzen? Manchmal ist auch ein Lobopfer. Wenn ich durch eine schwierige Situation gehe, kann ich trotzdem sagen, Herr, du bist gut und was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Komm, du wirst den Herrn noch loben, du wirst ihn noch danken. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich wünsche mir, dass wir das mehr tun, dass wir das mehr sagen, dass uns dieser Psalm hilft, überhaupt die Psalmen in diese Haltung zu kommen, dass wir unsere Seele nicht einfach das machen lassen, was sie machen will. Sondern dass wir ihr sagen, da geht's längs. Durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt und der uns regiert. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns hilfst. Auch jetzt in der Zeit des Lobpreises, das wird so die Reaktion sein auf das, was wir gehört haben, wenn wir jetzt in die Zeit der Anbetung gehen. Und Herr, wir wollen dich anbeten, nicht nur mit Lippen, nicht nur mit Tradition, sondern von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit unserem ganzen Leben, mit unserer ganzen Seele. Wir stellen uns dir zur Verfügung. Hier sind wir, Herr.